Ja, vielen Dank, liebes Gesangsleitungsteam, dass ihr uns mit eurem Gesang zu Gott führt. Mann, ihr seid so unfassbar talentiert und vielen Dank, also großartiger Gesang heute wieder. Ja, herzlich willkommen an alle. Ich freue mich, euch zu sehen. Es ist so besonders, dass wir uns treffen können in diesen Zeiten. Und einfach euch zu sehen, ich durfte heute am Eingang sitzen und jeden von euch begrüßen, der sich nicht vorbeigeschlichen hat. Ja, es ist einfach, es ist besonders, jedes Mal, wenn wir hier sind. Wer weiß, wie lange das noch so klappt, nächste Woche ja nicht. Genau, und wir kommen zur Predigt und ihr kennt mich, ihr wisst, ich bin ein großer Fan des Alten Testaments. Ich habe heute überlegt, ich würde gerne einfach ein bisschen was aus dem Alten Testament erzählen, weil es ist ein Buch mit so tollen Geschichten. Und aus allen diesen Geschichten können wir was lernen. Es ist die Dokumentation von großen Wundern, die passiert sind in der Vergangenheit. Es ist quasi das Buch über die Wunder, die Gott gemacht hat. Es ist die Geschichte von großen Königen, von ihrem Aufstieg und von ihrem Fall, vom Aufstieg und vom Fall des Volkes Israels, von beeindruckenden Menschen, die Großes zusammen mit Gott getan haben und die große Herzen hatten und von denen wir uns viel abgucken können. Und es ist, wie ich gesagt habe, tolle Geschichten von den Dingen, die Gott getan hat. Dinge, die unfassbar sind, die man gar nicht glauben kann, wie diese eine Geschichte, als er die Sonne hat rückwärts am Horizont laufen lassen und wir sehen das, wir hören das und wir denken, das geht gar nicht. Gott hat Tiere sprechen lassen in diesem Buch. Und es ist kein Wunder, dass mein Eindruck zumindest in der Kinderklasse ganz viele Geschichten des Alten Testaments werden erzählt den Kindern. Vielleicht sogar überproportional viel. Aber es ist einfach diese Geschichten, die erzählt werden, das ist was Besonderes. Und das hat natürlich auch was damit zu tun, wie die Art und Weise war, wie Menschen Informationen weitergegeben haben vor 2700 Jahren, weil so alt sind diese Geschichten. Es hat was damit zu tun, wie die Menschen damals gedacht haben in dieser Zeit. Und viele dieser Geschichten wurden lange mündlich überliefert, bevor sie irgendwann aufgeschrieben wurden. Und was kann man sich besser merken? Eine ausführliche, komplizierte, theologische Abhandlung, aus der man viel über Gott lernen kann? Oder eine Geschichte von Gottes Wirken, aus der man viel über Gott lernen kann? Natürlich die Geschichte kann man sich deutlich besser merken. Was kann man sich besser merken? Ein Gedicht oder ein Lied oder einen Prosatext? Jeder, der mal in einem Altersheim zusammen mit den Menschen, mit den Bewohnern dort Lieder gesungen hat, der weiß, selbst eine Person, die schon vergessen hat, aufgrund von Demenz und Krankheit, wie die eigene Tochter heißt, erinnert sich noch an Lieder aus der Kindheit und kann diese singen. Es ist was Besonderes daran, Lieder und Gedichte zu lernen. Und das Alte Testament ist, wir kriegen das gar nicht so mit, weil sich das so schlecht übersetzt, aber 30% des Alten Testaments ist in Gedichtsform oder ist als Lied aufgeschrieben. Und ich möchte mir heute mit euch ein solches Beispiel anschauen, nämlich das Lied von Mose und den Israeliten, wie es überschrieben ist. Und der Titel meiner Predigt heute ist Das Lied von Mose und den Israeliten oder Die Freiheit beginnt im Kopf. Das Lied von Mose und den Israeliten steht im 2. Mose 15 in den Versen 1 bis 18. Aber ihr könnt auch schon mal aufschlagen dahin. Aber bevor wir uns mal dieses Lied durchlesen, ich muss euch enttäuschen, ich werde es euch nicht vorsingen. Bevor ich euch dieses Lied vorlese, dieses wunderschöne, möchte ich darüber reden, warum haben die Israeliten damals gesungen? Vielleicht wisst ihr es schon, vielleicht auch nicht. Tatsache ist, ich möchte mal ein bisschen ausholen. Wir haben heutzutage wenig bis gar keinen Berührungspunkt, zumindest hoffentlich, mit Sklaverei oder mit Menschen, die in sklavenähnlichen Zuständen leben. Zum Glück nicht. Vielleicht fällt es uns darum aber auch nicht immer ganz leicht zu verstehen, was für eine unglaubliche Veränderung die Israeliten, als sie aus Ägypten ausgezogen sind, aus der Sklaverei ausgezogen sind, was das wirklich für ein unglaublicher Einschnitt in ihrem Leben war. Denn die Israeliten sind in Sklaverei hineingeboren worden und sie sind aufgewachsen in Sklaverei und sie kannten nichts anderes. In einer der letzten Predigten im letzten Jahr hat ein Prediger davon gesagt, dass die Israeliten damals über 100% alleine und ausschließlich über ihre Arbeitskraft sich definiert haben als Sklave. Kannst du was leisten, hast du Muckis, dann bist du was wert für das System. Wenn nicht, dann wirst du aufs Abstellgleis gezogen. Es war wichtig, dass du leisten konntest. Das war das Denken der Israeliten damals. Da sind sie hineingeboren worden. Sie waren daran gewöhnt, rund um die Uhr ihre Arbeitskraft geben zu müssen. 7 Tage die Woche. Und wehe, wenn sie nachlässig waren. Das war nicht erlaubt. Was glaubt ihr, wie viel Bildung hat so ein Israelit im Durchschnitt erhalten? Ich gehe mal davon aus, gar keine. Weil Bildung war nicht wichtig für einen Sklaven. Nicht für einen, der Ziegel gegossen hat. Der Häuser bauen musste, der Tempel bauen musste, der Pyramiden bauen musste, der Städte bauen musste. Wie sollen die Israeliten damals gelernt haben, initiativ zu sein, eigenverantwortlich zu sein, selber für sich zu sorgen? Sie hatten gar keine Möglichkeit dazu, das zu lernen. Wann hätten sie irgendetwas eigenverantwortlich entscheiden können in ihrem Leben? Ihnen wurde vorgeschrieben, wann sie aufstehen mussten, wann sie sich hinlegen mussten und wo sie sich aufhalten mussten und was sie tun mussten in dieser Zeit. Und ich glaube, Sklaverei macht ganz viel mit unserem Kopf. Das können wir uns gar nicht so vorstellen. Aber ich habe gelesen, ihr habt das sicherlich auch gelesen oder in Filmen gesehen, wo Sklaven in der USA zum Beispiel die Chance hatten, wegzurennen und in Freiheit zu kommen und wo sie das nicht gemacht haben, sondern gewartet haben, bis ihr Herr wieder da war. Oder von Sklaven, die befreit wurden und die dann gar nicht richtig wussten, was sie mit ihrem Leben machen konnten. Weil Sklaverei ist nicht nur physisch, sondern Sklaverei ist auch ganz stark psychisch. Sklaverei beginnt im Kopf. Und stellt euch vor, wir haben hier ein ganzes Volk von Sklaven, die Israeliten, die werden in die Freiheit geführt und das im Angesicht eines übermächtigen Gegners. Sie mussten nicht nur physisch befreit werden von Gott, sondern sie mussten auch psychisch befreit werden. Ihr Kopf musste befreit werden. Freiheit deshalb beginnt im Kopf. Und wir sehen das in einigen Beispielen in der Bibel, wo ich mich beim Lesen oft gefragt habe, warum machen die das? Haben die nicht gerade so große Wunder gesehen? Und jetzt verhalten sie sich so wie undankbar. Wie beispielsweise, sie haben miterlebt, wie Gott diese 10 Plagen über ganz Ägypten hat kommen lassen. Unglaubliche Plagen, dass sogar der Pharao, der wirklich stur war, irgendwann gesagt hat, okay, ich muss euch gehen lassen, ich habe gar keine andere Wahl. Sie haben doch gesehen, wie Gott gewirkt hat in ihrem Leben. Und dann passiert das. Sie ziehen aus, das große Wunder, der Pharao lässt sie gehen. Dann aber beschließt der Pharao oder ändert der Pharao mal wieder seine Meinung und jagt ihn hinterher. Obwohl gerade der allmächtige Gott solch große Wunder vor ihren Augen gemacht hat und obwohl der allmächtige Gott gerade vor ihnen herzieht in einer Rauchsäule bei Tag und in der Nacht, damit sie es auch in der Nacht nicht übersehen kann, in einer Feuersäule. Also sie ziehen diesem Gott hinterher. Ja, sie haben ihn vor Augen als Rauchsäule und als Feuersäule und trotzdem, als die Ägypter von hinten herankommen, ist ihre Reaktion im 2. Mose 14, 11 und 12, also genau ein Kapitel vor diesem Lied des Mose, da wenden sie sich an Mose und sie beklagen sich und sie rufen, sie schreien, Waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir dir nicht schon in Ägypten gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen den Ägyptern dienen? Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Also sie haben furchtbare Angst vor den Ägyptern, die hinter ihnen herkommen. Und ich habe das früher nicht verstanden. Aber Freiheit ist nicht nur etwas Physisches. Freiheit beginnt im Kopf. Und die Israeliten waren noch nicht frei im Kopf. Wohlgemerkt, es heißt, der Pharao jagt ihn nach mit 600 Streitwagen. Wahrscheinlich waren auch noch Reiter dabei. Das war wahrscheinlich nicht seine ganze Armee, sondern es war wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber auf der anderen Seite standen laut Bibel 600.000 männliche Israeliten. Es war jetzt nicht so, dass sie völlig chancenlos waren. Aber sie waren im Kopf noch nicht frei. Und dann passiert im 2. Mose 14 eines der größten Wunder überhaupt, das wir in der Bibel sehen. Ein übertrieben großes Wunder, möchte ich fast sagen. Gott teilt das Schilfmeer. Die Israeliten laufen auf trockenen Fußes laufen sie dadurch. Und hinter ihnen werden die ägyptischen Streitkräfte von den zurückkehrenden Fluten weggespült. Es gibt viele Schlachten im Alten Testament, wo Gott eingreift und wo Gott sein Volk bewahrt und beschützt in der Schlacht und wo er große Wunder tut. Aber das ist meines Erachtens wirklich das größte Symbol, was er da aufrichtet, davon, dass er da ist und dass er sich kümmert. Und dass, wenn er da ist, man keine Angst haben muss vor gegnerischen Heeren. Das größte Beispiel überhaupt. Warum hat er so ein großes Wunder gewählt? Es war ein Signal an die Israeliten. Es sollte ihnen helfen, frei zu werden im Kopf. Damit sie verstehen, ihr seid sicher. Göttliche Macht beschützt euch. Ihr habt die Sklaverei hinter euch gelassen. Und sie kann euch nicht mehr einholen. Es ist vorbei. Ihr seid frei. Hat es geklappt? Noch nicht ganz, noch nicht 100%. Es ist nicht so einfach, sich im Kopf zu befreien. Wir sehen, dass im 2. Mose 16, nur 45 Tage nach dem Auszug aus Ägypten, haben die Israeliten scheinbar schon wieder alles vergessen. Im 2. Mose 16, Verse 2 und 3. Es murrte die ganze Gemeinde der Israeliten wieder Aaron und Mose in der Wüste. Also sie waren jetzt in der Wüste seit 1,5 Monaten. Und die Israeliten sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand. Als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt, in diese Wüste, dass ihr diese ganze Gemeinde an Hunger sterben lasst. Also sie sagen, es wäre für uns besser gewesen, wenn Gott uns in Ägypten getötet hätte. Da hat man wenigstens was zu essen, statt dass wir jetzt hier in der Wüste verhungern müssen. Also, krasse Aussage. Und dann lässt Gott Wachteln kommen, dass sie Fleisch haben und er lässt das Manna vom Himmel kommen, dass sie was zu essen haben. Trotzdem, im 2. Mose 17 hadern sie schon wieder mit Gott und mit Mose, weil sie glauben, dass sie jetzt nicht genug Wasser haben. Die Freiheit im Kopf, die ist nicht einfach zu erlangen. Aber was hilft uns dabei, uns Dinge gut merken zu können? Was haben wir vorhin gehört? Lieder und Poesie. Und deshalb, nach dem Auszug durch das Schilfmeer, singt Mose mit den Israeliten ein Lied, damit sie das, was sie gerade erlebt haben, nie wieder vergessen sollen. Nicht nur das, er singt mit ihnen ein Lied, das die Menschheit nie wieder vergessen soll. Dass die Menschheit nie wieder vergessen wird. Woher weiß ich das? Es wird im Offenbarung 15, Vers 3 berichtet. Offenbarung 15, Vers 3, dass nach der 7. Plage am Ende der Zeiten die Überwinder das Lied des Mose singen werden. Das Lied des Mose wird man sich merken bis zum Ende der Zeit. Also lasst uns hören, was drinsteckt in diesem Lied. Im 2. Mose 15, Vers 1 bis 18. Ein Lied zur Erinnerung, was uns helfen soll, Freiheit im Kopf zu erlangen. Und es ist ein Lied der Freude und ein Lied des Feierns. Damals sangen Mose und die Israeliten dem Herrn dieses Lied. Dem Herrn zu Ehren will ich singen, denn er hat siegreich seine Macht gezeigt. Ins Meer geworfen hat er Ross und Mann. Mit meinem Lobgesang will ich ihn preisen, den Herr, der mir in Not zu Hilfe kam. Mein Gott ist er, ich rühme seine Macht. Ich preise ihn, den schon mein Vater ehrte. Man merkt die Begeisterung der Israeliten, wie sie ihn feiern, den Herr, der ihnen in der Not zur Hilfe kam. Ein Gesang der Freude, hat man den Eindruck, der aus ihnen herausbricht. Vers 3. Welch großer Kämpfer ist er, dieser Gott. Das kündigt uns sein Name. Ich bin da. Die Streitmacht Pharaos warf er ins Meer. Die schnellsten Wagen und die besten Krieger. Im Schilfmeer sind sie allesamt versunken. Und in dem Moment, in dem sie das singen, haben sie es wirklich verstanden. Alle menschliche Macht, die stärksten Armeen dieser Welt, sind nichts verglichen mit unserem allmächtigen Gott. Wir brauchen sie nicht zu fürchten, wenn Gott auf unserer Seite ist. Vers 5. Die Wasserfluten überrollten sie, sie sanken in die Tiefe wie ein Stein. Herr, deine Hand erringt den Sieg. Sie ist voll ungeheurer Macht und sie zerschmettert jeden Feind. In großer Hoheit zeigst du dich und wer sich gegen dich erhebt, den wirfst du nieder in den Staub. Dein Zorn ist eine Feuersglut, die jeden Feind wie Stroh verbrennt. Mit deinem Atem bliesest du aufs Meer und türmest seine Wassermassen auf. Die Fluten standen aufrecht wie ein Damm, erstarrt wie Mauern mitten in dem Meer. Anmerkung an dieser Stelle. Wir sehen, dass Poesie keine Erzählung ist, sondern sich eine gewisse künstlerische Freiheit immer erlaubt. Das ist ganz wichtig, wenn wir das Alte Testament lesen, wissend, dass 30% davon in Poesie und in Liedform geschrieben ist. Also Gott hat natürlich wahrscheinlich nicht mit seinem Atem die Wassermassen aufgetürmt. Wir sehen vorher in einem Bericht, er hat einen Wind kommen lassen und das Wasser quasi mit dem Wind aufgetürmt. Trotzdem, also Poesie ist nicht ein Text, den wir wortwörtlich interpretieren, sondern Poesie sagt uns auch, spricht auch zu uns über Gefühle. Wir sollten deshalb immer das Genre kennen, wenn wir etwas lesen im Alten Testament, damit wir nicht Texte falsch verstehen. Weiter geht's, Vers 9. Die Feinde prahlten auf und ihnen nach. Los, holt sie ein, wir teilen uns die Beute. Für jeden gibt's genug. Auf, zieht das Schwert und löscht sie aus, bis auf den letzten Mann. Jedoch, Herr, nur ein Atemstoß von dir und schon bedeckte sie der Wasserwirbel. Sie sanken auf den Meeresgrund wie Blei. Wer von den Göttern kann sich dir vergleichen? Wer ist so heilig, Herr, und so gewaltig? Wer sonst weckt Furcht und Staunen durch sein Tun? Du brauchtest nur die rechte Hand zu heben und schon verschlang die Erde deine Feinde. Mit starker Hand hast du dein Volk befreit. In deiner Güte hast du es geführt. Du bringest es hin zu deiner heiligen Wohnung. Wir sehen hier, dass die Israeliten begreifen, dass diese Befreiung ein Beweis von Gottes Liebe für sie ist. Vers 14. Die Nachbarvölker haben das gehört. Sie haben keine Ruhe mehr, und zittern. Ein kalter Schauder schüttelt die Philister. Die Edomiterfürsten sind bestürzt. Den Führern Moabs ist der Mut entfallen. Die Völker Kanaans sind voller Angst. Sie sind von Furcht und Schrecken wie gelähmt. Dein starker Arm lässt sie wie Stein erstarren, damit dein Volk vorüberziehen kann, das Volk, das du zum Eigentum erwähltest. Und wir sehen hier, dass dieses Wunder nicht nur für die Israeliten war, damit sie sich erinnern, sondern es war auch ein Zeichen an die Völker, denen Israel jetzt begegnen würde, die diese Geschichte natürlich auch alle gehört haben. Ein Zeichen, Gott ist mit diesem Volk. Seht euch vor. Und wir lesen dann im weiteren Verlauf, dass tatsächlich dieses Wunder Angst und Schrecken verbreitet hat unter den Nachbarvölkern. Vers 17. Du selber bringst es, das Volk, hin zu deinem Berg und pflanzt es ein am Ort, an dem du wohnst, beim Heiligtum, das du geschaffen hast. Herr, du bist König, jetzt und alle Zeit. Und wir sehen in den letzten beiden Versen, dass die Israeliten begriffen haben, dass dieser Sieg Teil ist von einem großen Plan, den Gott hat. Dem Plan, sie zum Berg Zion zu führen und aus ihnen eine große Nation zu machen, sie zum Berg Zion zu führen, wo sie Gott anbeten würden. Das Lied von Mose ist eine große Feier von Gottes Größe, von seiner Macht, von seiner Stärke und von seinen Wundern. Und alle Zeit sollen sich die Israeliten daran erinnern, was Gott für sie gemacht hat. Und was er aus ihnen gemacht hat. Sie waren ein Volk von Sklaven. Jetzt sind sie befreit. Sie waren unter dem Frondienst der Ägypter. Jetzt waren sie frei, Gott anzubeten. Ohne Priester, ohne Altar, ohne Opferung. Sie wurden gerettet durch Blut. Das Blut, das an die Türpfosten gestrichen wurde damals, als bei der 10. Plage der Engel der Rache an ihren Häusern vorbeigegangen ist. Und sie wurden gerettet durch Wasser, das ihre Widersacher weggeschwemmt hat. Gott hat ein Gedenkmal bei ihnen eingeführt, das Passamal, dass sie jedes Jahr zusammenkommen sollten und zurückdenken sollten an den Tag ihrer Befreiung. Und Gott hat sie befreit und er hat sie zu einem Volk gemacht, durch das er alle Völker segnen möchte. Aber trotz dieser ganz offensichtlichen Wunder, die da passiert sind, haben sie dazu tendiert, an Gottes Liebe zu zweifeln oder daran zu zweifeln, dass er ihnen in schwierigen Lebenssituationen helfen würde. Und trotzdem, was da passiert ist, brauchten sie immer wieder die Erinnerung, dass er da ist. Das Lied von Mose war eine Feier, aber es war dafür da auch, dass alle Generationen, die danach kommen, sich zurückerinnern an dieses Wunder und das nie vergessen wird, wie groß Gottes Liebe ist. Und ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, es gibt eine Unmenge von Parallelen zu dem, was damals passiert ist mit den Israeliten, als sie ausgezogen sind aus Ägypten, aus ihrer Sklaverei, zu dem, was mit uns passiert, wenn wir ausziehen aus der Sklaverei der Sünde, wenn wir befreit werden von der Sünde durch die Taufe. Wie die Israeliten Sklaven der Ägypter waren, so waren wir, sagt die Bibel, Sklaven der Sünde. Wie die Israeliten befreit wurden und Gott dienen konnten, ohne Priester, Tempel oder Opfer, können wir Gott anbeten und brauchen dazu weder Priester, Tempel noch Opfer. Die Israeliten sind gerettet worden durch das Blut des Passahlamms und durch das Wasser, durch das sie hindurchgezogen sind, das ihre Widersacher weggeschwemmt hat. Und so sind wir gerettet durch das Blut des Lamms von Jesu, von Jesus und durch das Wasser der Taufe hindurch, das unsere Sünden weggeschwemmt hat. Wie Gott mit dem Passamal ein Denkmal eingesetzt hat, so hat Jesus mit dem Abendmahl ein Gedenkmal für uns eingesetzt. Wie Gott die Israeliten dazu befreit hat, dass durch sie viele Völker gesegnet werden und gerettet werden sollen, so hat Gott uns dazu befreit, dass durch uns viele Menschen gesegnet und gerettet werden sollen. Aber trotz dem offensichtlichen Wunder, das bei uns in unserem Leben passiert ist, zum Zeitpunkt unserer Taufe, tendieren auch wir dazu in unserem Leben, an der Liebe von Gott zu zweifeln. Mag er mich wirklich noch? Oder wenn wir in einer schwierigen Lebenssituation sind, daran zu zweifeln, ist er wirklich für mich da? Und auch wir brauchen beständig die Erinnerung. Die Israeliten haben, das können wir sehen im weiteren Verlauf der Bibel, beständig an dieses große Wunder gedacht. Sie haben nie aufgehört, daran zurückzudenken und das zu feiern, außer vielleicht in ihren finsteren Stunden. Feierst auch du das Wunder deiner Rettung in der Taufe? Denkst du darüber nach, was für ein großes Wunder dir da geschehen ist? Behältst du das ständig in deinem Herzen? Auch wir waren Sklaven, Sklaven der Sünde. Wir dürfen nicht außer Acht lassen, dass auch bei uns die Sklaverei im Kopf begonnen hat. Und dass auch bei uns die Freiheit von der Sünde, die wir erlangt haben in der Taufe, im Kopf genauso mitziehen muss. Wenn wir in unserem Kopf nicht frei sind von der Sklaverei der Sünde, dann lassen wir uns immer noch von etwas gefangen nehmen, von dem Jesus uns schon längst befreit hat. Wir brauchen die Erinnerung. Auch bei uns beginnt die Freiheit im Kopf. Wir alle wurden geboren. Das heißt, geboren zu werden ist was total Natürliches. Wir alle haben es erfahren, und man kann sagen, geboren worden zu sein, ist wirklich nichts Besonderes. Trotzdem tendieren wir dazu, das groß zu feiern. Ich habe am Donnerstag meinen 42. Geburtstag gefeiert. Ich bin jetzt inzwischen in einem Alter angekommen, wo das Wort Alter eine ganz andere Bedeutung erlangt. Und ich habe es gefeiert, ich habe es wirklich genossen mit meiner Familie zusammen. Ich habe ganz viele Glückwünsche von ganz vielen Freunden und Bekannten und Familienmitgliedern bekommen. Es war wirklich überwältigend, vor allen Dingen, da ich eher jemand bin, der eher selten Glückwünsche schickt, weil ich so denke, na ja, gut, schreibe ich alles gut zum Geburtstag. Aber doch, ich habe mich echt gefreut, dass so viele an mich gedacht haben. Vielleicht unterschätze ich die Bedeutung davon, Glückwünsche zu verschenken und dem anderen zu verschicken und dem anderen zu sagen, ich denke an dich. Und in diesem Sinne, liebe Dagmar, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Lieber Oliver Buck, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag heute. Liebe Jana zu Hause, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag dir. Jeder von euch dreien ist mir in der einen oder anderen Art ein echtes Vorbild in meinem Leben. Ihr seid wirklich drei besondere Menschen in meinem Leben, von denen ich viel gelernt habe und von denen ich sicherlich auch noch viel lernen kann und die mir wert sind. Und ich wünsche euch im neuen Jahr viel Gesundheit und viel Segen von Gott, dass er euch behütet und dass er euch begleitet. Wir feiern unseren Geburtstag groß, obwohl er etwas total Selbstverständliches und Natürliches ist. Ne? Und ich meine, ich habe meinen jetzt 42 Mal gefeiert, langsam bekomme ich Routine. Aber denkt mal drüber nach, die Taufe, das ist doch auch eine Neugeburt. Und ist die Taufe etwas Selbstverständliches? Die Taufe ist überhaupt nichts Selbstverständliches, ganz im Gegensatz zur Geburt. Sogar in der Bedeutung. Ich meine, die Geburt schenkt uns ein Leben von circa 80 Jahren plus minus ein paar Jahrzehnten mit mehr Entbehrungen und Enttäuschungen, als wir gerne hätten, sind wir mal ehrlich. Die Taufe schenkt uns ein Leben in Ewigkeit, in einer Ewigkeit, in der es keinen Schmerz und kein Leid geben wird. Sollten wir das nicht erst recht feiern, wenn wir schon unseren Geburtstag feiern? In diesem Sinne, lieber Vincent, ich wünsche dir zu deinem Taufjubiläum heute alles Gute, herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung vor 6 Jahren. Liebe Valerie, falls du zuhörst aus der USA, liebe Shami, lieber Vlad, ihr alle hattet diese Woche euer Taufjubiläum. Ich wünsche euch alles Gute und Gottes Segen. Ich werde dieses Jahr mein 20. Taufjubiläum feiern, 20 Jahre, und so der Herr will. Und so es was wird mit Corona, möchte ich es wirklich groß feiern. Also mal gucken. Aber ist das nicht das größte Wunder, dass wir befreit wurden von Jesus aus der Sklaverei der Sünde zu einer herrlichen Zukunft, berufen zu einem heiligen Berg Zion, an dem wir frei Gott anbeten dürfen? Er hat uns Zukunft und Hoffnung geschenkt, die sonst keiner geben kann. Und Mose hat seinem Volk dieses Lied geschenkt, damit sie die Befreiung, die sie erlebt haben, immer feiern sollen. Und auch wir sollen unsere Befreiung immer feiern. Und Gelegenheiten dazu haben wir genug. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und wie sagen wir immer so schön? Wir feiern das Abendmahl. Auch wenn wir es meistens eher nicht feiern. Oft nehmen wir das Abendmahl als Zeit, um in uns zu kehren und darüber zu reflektieren, wo wir von Gottes Vorstellung von uns abgewichen sind in der letzten Woche. Darüber zu reflektieren, umzukehren, ihn um Vergebung zu bitten. Und das ist gut und wichtig und hat seinen Platz im Abendmahl. Aber es hat auch seinen Platz im Abendmahl, zu feiern und daran zu denken, dass wir durch Jesu Blut befreit worden sind. Wir verkünden die Rettung. Im 1. Korinther 11, Vers 26 heißt es, jedes Mal also, wenn ihr dieses Brot esst und von diesem Becher trinkt, verkündet ihr damit die Rettung, die durch den Tod des Herrn geschehen ist, bis er wiederkommt. Wir verkünden die Rettung, wir feiern die Taufe, wir erinnern uns, wie wir durch das Wasser der Sklaverei der Sünde entkommen sind. Lasst uns das nie vergessen. Nein, lasst uns die Gelegenheiten ergreifen und es immer wieder feiern, damit wir in unserem Alltag dieses Wunder nie aus den Augen verlieren und dass wir nicht nur physisch befreit sind, geistlich befreit sind, sondern dass wir auch im Kopf befreit sind. Gott sei dafür die Ehre. Ich bete für das Abendmahl. Großer Gott, in Zeiten, in denen man noch wenig über Psychologie wusste, du kennst uns Menschen, du weißt, was wir brauchen. Du weißt die Dinge, die uns leicht fallen und du kennst auch die Dinge, die uns schwer fallen und du kümmerst dich um uns. Und so hast du den Israeliten damals nicht nur die physische Freiheit geschenkt, sondern du hast auch ganz viel unternommen, um ihnen zu helfen, diese Freiheit auch im Kopf zu erlangen. Und ich habe begriffen, durch das Lied des Mose und durch meine Auseinandersetzung in der Predigt mit diesem Text, dass das etwas ist, was wir heute genauso brauchen als Christen. Dass ich das genauso brauche. Dass ich es brauche, mich zurückzuerinnern, um zu begreifen, dass ich wirklich befreit bin. Durch dein Blut, Jesus. Durch deinen Tod am Kreuz. Dass ich wirklich befreit bin. Ich bete dafür, dass du uns die Erinnerung schenkst. Dass wir nie vergessen, dass wir frei sind, dass die Freiheit bei uns im Kopf ankommt und uns befreit dazu, zu einer Art Dienst und Anbetung von dir, wie du es dir wünschst. Ich danke dir dafür, dass du uns eine Zukunft und eine Hoffnung gegeben hast, die alles übersteigt, was uns diese physische Welt jemals geben könnte. Und dir sei die Ehre, Gott, denn dein Plan ist wirklich perfekt, dein Plan ist großartig und ich preise dich dafür, dass du das Leben, dass das Leben jedes einzelnen Menschen dir wichtig ist und dass du dich um jeden einzelnen Menschen bemüht hast und dass du jeden einzelnen liebst und deine Liebe schenkst. Ich bete in diesem Namen. Amen.